Guten Morgen. Oh, Happy Day haben wir gesungen. Habt ihr das auch so im Herzen gemerkt? Also ich habe heute im Lobpreis so gemerkt, dass wirklich ganz viele Herzen dabei waren. Ich habe so eine Einheit gespürt und das war so richtig gut. Könnt ihr das eventuell nachvollziehen? Super. Und wir haben gesungen, du wäschst uns von Sünden rein. Und da hat's bei mir Klick gemacht. Es geht nicht darum, dass wir sagen, du hast diese Sünde, diese Sünde, diese Sünde, sondern du wäschst uns von Sünden rein. Wollen wir das? Und ich möchte euch jetzt 20 Sekunden Zeit geben, wo wir stille sind und in unserem Herzen zu Gott sagen, wollen wir das wirklich, dass du uns von unserer Sünde reinwäschst oder singen wir das nur? Ihr könnt dazu die Augen schließen. Sagt einfach, wenn ihr das wollt, meint es ehrlich bitte. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr gerne in euren Sünden lebt oder wollt da gerne die nicht abgeben. Es geht nicht darum, ob ihr das schafft, da rauszukommen. Da gibt es Hilfe. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann sagt es Gott bitte nicht. Steht dazu, was er Gott sagt. Herr, ich möchte dir sagen, ich möchte, dass du mir zeigst, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Und ich möchte da herauskommen. Ich möchte, dass du mich reinwäschst von den Sünden. Amen. Wir haben am letzten Sonntag von Stephen gehört, was im Epheserbrief 1 alles für gute Dinge stehen. Wie Gott uns gesegnet hat, was er alles uns gegeben hat. Und ein, was ist bei mir auch noch ganz hängen geblieben, im Lobpreis gab es ein Bild vom Dieter Draheim. Und er hat da erzählt von dem Stein, der weggerollt worden ist vor dem Grab von Lazarus. Und der Hauptfokus war gewesen, dass Jesus den Stein nicht weggerollt hat, sondern dass das die anderen selber machen mussten. Und dann kam der so raus, der Lazarus, der lag ja schon im Grab und so eingewickelt mit irgendwelchen Tüchern und Binden, wie das früher so war. Stell ich mir so vor, dann kam der so da raus, weil er nicht richtig laufen konnte. Und dann hat Jesus auch noch gesagt, wickelt ihn das Zeug da ab. Das hat er auch nicht selbst gemacht. Mussten die auch tun. Ja, müssen wir denn alles selber machen? Ihr kennt das, wenn ihr so einen Lehrling habt, den er zum Kopierer schickt und der soll ein Blatt kopieren und der kommt nach einer halben Stunde wieder und sagt dann, und du sagst, wieso hat denn das so lange gedauert? Da hätte ich das ja abschreiben können mit der Hand. Und der erzählte dann, ja, ich habe den Kopierer nicht gefunden und dann die vielen Tasten und so weiter. Da hätte ich das ja auch gleich selbst abschreiben können oder hätte ich das ja auch gleich selbst machen können. Oder kennt ihr das? Wir wohnen in so einem Doppelhaus und da sind so eine Friesengiebel, wo die Friesengiebel sind so eine Giebel, die so ganz steil sind. Und wenn da ein Sturm kommt, die ersten 2 Jahre, jedes Jahr, hat der Wind einige von den Dachziegeln runtergeweht, weil die Baufirma, die inzwischen pleite war, die Baufirma hat die Ziegel nur so rangehangen wie beim normalen Dach, aber bei so einem Spitzendach muss man die noch extra befestigen, weil der Wind die sonst runterwirft. Ergebnis der ganzen Sache, die Wohngebäudeversicherung, die ja Pflicht ist, die hat gekündigt, hat gesagt, wir führen nur ihre Wohngebäudeversicherung weiter, wenn sie mit 200 bis 300 € Selbstbeteiligung die weiterführen. Weil das ja 2 Jahre hintereinander passiert ist. Ups, dachte ich. Was nun? Mein Nachbar, der hat ja auch so einen Friesengiebel. Ich sage, das ist eine Doppelhaushälfte. Und dann haben wir gesagt, wir leihen uns vom Christuszentrum mal dieses Gerüst. Und dann haben wir eine Woche lang, jeden Abend und am Wochenende, am Samstag noch, haben wir die ganzen Ziegel von den Friesengiebeln runtergenommen, haben Löcher reingebohrt mit Steinbohrern, die haben wir immer wieder angeschliffen, weil dieses Zeug, diese Ziegel so hart sind. Ich habe danach ein halbes Jahr mit meinem Arm zu tun gehabt. Und dann haben wir die Dachziegel wieder angeschraubt. Und dann war Ruhe. Und jetzt, als ich das mich vorbereitet habe für die Predigt, dachte ich, eigentlich steht in deiner Versicherung immer noch drin Selbstbeteiligung. Vorgestern. Ruf doch mal da an. Ich habe am nächsten Tag einen Brief bekommen, die Selbstbeteiligung ist jetzt rausgenommen worden. Muss man denn alles selber machen? Frage ich mich. Mein Anliegen heute für die Predigt ist, das geht um Leitplanken. Und ich bitte jetzt den lieben Beamer-Kollegen, das erste Bild. Ja, wer weiß, wo das ist? Wadenbüttel, die Brücke. Und hier sieht man ganz gut, rechts und links sind Leitplanken. Und mir geht es heute um die Leitplanken in meinem, in eurem, in unserem Leben. Wichtige Leitplanken auf der Straße unseres Lebens. Und da Joe das immer macht, will ich das auch mal versuchen, ob ich das hinkriege. Also erstmal, das geht ziemlich schwer. Ja. So. Wir haben also hier so einen schönen Baum. Leitplanke, Straße, Leitplanke und wieder ein schöner Baum. So. Und hier sind die Leitplanken. Kann man das erkennen? Und unsere Straße des Lebens, unser Leben hat ja ein Ziel. Ich würde jetzt mal sagen, sicher kann man darüber diskutieren, aber das ist eine Einbahnstraße. Könnt ihr das mitzusehen? Vielen Dank, dass ihr das tut. Das ist eine Einbahnstraße und wir haben hier diese beiden Leitplanken. Und wie werde ich, Burki, jetzt diese beiden Leitplanken nennen? Ich nenne die eine Leitplanke. Liebe, Liebe. Und die andere Leitplanke, Ehrfurcht. Das ist so die Spannung, in der wir leben. Wir haben auf der einen Seite die Liebe. Ich hätte da auch ein rotes Herz, aber ich habe keine rote Farbe. Und auf der anderen Seite die Ehrfurcht vor Gott. Die Liebe, die eine Seite, die bewahrt uns vor Gesetzlichkeit. Kurze Erklärung. Jesus hat ganz viel mit den Pharisäern Probleme gehabt. Ihr wisst, was ich meine. Die haben gesagt, das macht man nicht am Sabbat oder dies oder jenes. Habt ihr alles schon gehört? Die Liebe bewahrt uns vor Gesetzlichkeit. Danke. Die andere Leitplanke, die Ehrfurcht, was macht sie? Die bewahrt uns vor Gesetzlosigkeit. Sehr gut. Sie bewahrt uns vor Gesetzlichkeit und sie bewahrt uns vor Gesetzlosigkeit. Jesus hat gesagt, er schafft die Gesetze nicht ab, sondern er bringt sie zur Erfüllung. Es sind gute Dinge, die Jesus uns mit auf den Weg gibt. Kommen wir doch gleich mal wir sind ja bei der Liebe, kommen wir zum hohen Lied der Liebe, steht im 1. Korinther 13, Vers 6 bis 8. Genau, vielen Dank. Da steht im Vers 7, ihr kennt das ja alles, ich will das jetzt wirklich nicht so lang immer ziehen, da steht, die Liebe erträgt alles in der Elberfelder Bibel. Und da steht so ein kleiner 1 dahinter in meiner Bibel. Und dann steht ja so eine kleine Fußnote, Erklärung dazu. Und da steht dann, die Liebe deckt alles zu. Hä? Da werde ich erst mal getriggert. Aber lassen wir mal beiseite, da steht, die Liebe deckt alles zu. Lesen wir zum Vergleich mal die Hoffnung für alle. Das klingt ganz anders. Die Liebe nimmt alles auf sich. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Merkt ihr, das ist was ganz anderes. In meinen Ohren ist das was ganz anderes. Die Liebe ist bereit zu verzeihen. Und die Liebe nimmt alles auf sich, auch wenn es Ungerechtigkeit ist. Nun ist es ja so, ich habe gesagt, wenn ich lese, die Liebe deckt alles zu, da werde ich getriggert. Ich will euch auch sagen, warum ich getriggert werde. Da haben wir vor kurzem in unserer Familie erlebt, dass eine Tochter ihren Mann, sie hat 4 Kinder, ihren Mann nicht mehr so richtig liebt. Und dann schmeißt sie den Mann raus und nimmt sich einen neuen. Und macht eine neue Lehre, das ist ganz normal. Die Kinder, die früher christlich geprägt wurden, über Werte und Dinge, die Gott wichtig sind, die kriegen jetzt von weltlichen Psychologen erzählt, das ist nicht so schlimm, wenn man sich nicht mehr liebt. Dann holt man sich einen neuen Partner und die Hauptsache ist doch, die sind glücklich, die beiden. Und das vertrat dann auch ganz stark meine Schwiegermutter. Wir haben so gesagt, wir finden das nicht gut und das ist nicht in Ordnung. Aber ihr seid doch lieblos. Das meine ich genau diese Liebe. Deswegen spreche ich das an. Ihr seid doch lieblos, wenn ihr jetzt sagt, Hauptsache ist doch, die sind glücklich. Und die hat den neuen Mann, den sie dann anbrachte, schon ganz herzlich und warm begrüßt und so weiter und so fort. Da werde ich getriggert, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich das höre. Die Liebe deckt alles zu. Damit ihr mich nicht falsch versteht, das ist nur ein Beispiel. Wir brauchen natürlich die Weisheit Gottes, um zu entscheiden, sollen wir das jetzt mal beiseite lassen und Gott wird es selbst noch aufdecken? Oder ist es jetzt dran, jetzt schon ganz klar die Wahrheit zu sagen? Das räume ich als ganz wichtigen Punkt mit ein. Wir werden vom Heiligen Geist Gottes gezeigt bekommen, was zugedeckt werden soll und was aufgedeckt werden soll. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo drin steht, die Wahrheit soll ans Licht kommen. Aber lasst uns den Heiligen Geist fragen. Sollte es richtig sein, dass wir sagen, wir lieben euch so sehr, dass wir euch nicht die Wahrheit sagen? Sollten wir so mit Geschwistern umgehen? Niemals. Unsere Glaubensgrundlagen sollen nicht verändert werden. Sie sollen nicht verwässert werden. Ein Prophet vor kurzem, der war in Wolfsburg, der hat gesagt, die falsche Lehre über das Wort Gottes wird in der nächsten Zeit immer mehr zunehmen. Und da muss ich sagen, hat er vollkommen recht, das merke ich jetzt schon. Es wird nicht erst kommen, sondern das ist jetzt auch schon der Fall. Und die falsche Lehre, die wird sehr, sehr lieb sein, aber falsch. Am Ende von dem Korinther, von dem hohen Lied der Liebe, steht dann drin, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Da habe ich immer gesagt, also ich musste da immer an drei Frauen denken und die größte, das war die Liebe. Ich habe da immer irgendwie so ein komisches, konnte mir das immer nicht so vorstellen, die größte ist die Liebe. Ja, könnt ihr ruhig, es ist lustig, ne? Ihr dürft ruhig lachen, es gestattet hier. Und dann habe ich wieder gelesen in der Hoffnung für alle und da hat es bei mir Klick gemacht. Was bleibt in Glaube, Hoffnung und Liebe von diesen dreien, aber ist die Liebe das Größte? Hey, das? Hier sagen sie erst die Größte und jetzt das Größte. Ist das ein Kind? Nein. Ich habe dann mir gedacht, sehen wir doch mal diese drei Begriffe, Glaube, Liebe, Hoffnung, als Gebiete oder als Räume, in denen wir leben können. Und dann sagt nämlich die Bibel dann vielmehr ein, dann sagt sie, zum Glaube, du brauchst nur ein kleines Stückchen Glaube, so groß wie ein Senfkorn. Oder an anderer Stelle der Bibel wird gesagt, jeder hat das Maß des Glaubens. Das muss nicht viel sein. Also ist der Glaube vom Raum her, das ist für mich, die Bibel sagt es klein. Über die Hoffnung sagt die Bibel, das geknickte Rohr wird er nicht auslöschen. Das ist auch nicht viel. Oder ein winziges Stück Hoffnung genügt. Oder ein Funke kann ein ganzes Feuer entzünden. Die Hoffnung ist auch relativ klein. Aber die Liebe, das ist ein Gebiet, das zieht sich über alles hin. Das ist ein Raum, der weit ist, ein weiter Raum. Und ich habe es jetzt verstanden, die Liebe ist das Größte, nicht die Größte. Zurück zu unserer Straße. Die Liebe, wie schon richtig gesagt wird, wurde bewahrt uns vor Gesetzlichkeit. An anderer Stelle der Bibel steht, Liebe freut sich mit der Wahrheit. Ich höre ganz oft die Aussage, also ich rede jetzt von uns, wir sind ja eine Familie. Ich höre ganz oft die Aussage, nur keinen Druck machen. Alles mit Liebe ertragen, alles mit Liebe zudecken. Und ich sage dir, ich entschuldige mich schon mal vorher, wenn dir das nicht gefällt, aber ich sage dir, natürlich entsteht Druck, wenn unser erneuerter Geist gegen unseren fleischlichen, weltlichen Geist oder unseren Willen rebelliert. Natürlich entsteht da Druck. Das ist doch ganz normal. Und das ist auch gut, sage ich. Es gibt viele Beispiele dafür in der Bibel, wo gesagt wird, wo zwischen unseren menschlichen Weisheit oder der göttlichen Weisheit oder unseren menschlichen Gedanken und göttlichen Gedanken, natürlich entsteht der Druck. Wir leben in einer Welt, die anders orientiert ist als die Welt Gottes. Ich kenne mich und viele andere Christen, die immer wieder mal Druck brauchen, dazu muss ich nicht erst krank werden, um sich aktiv von weltlichen Gepflogenheiten abzusetzen. Und jetzt rede ich von mir. Ihr wisst alle von mir das Beispiel, was ich hatte mit Diabetes. Ich werde es jetzt nicht wiederholen. Das kann man nachhören, wer es unbedingt hören will, aber so gut war es auch wieder nicht. Ich brauchte damals wirklich einen Arschtritt, um das zu tun, damit ich meinem Körper wohl tue. Und da musste erst mal ein Arzt zu mir sagen, in ziemlich liebloser Art und Weise, Burki, wenn du so weitermachst, wirst du nicht mehr lange hier auf dem Podest stehen. Ich musste wirklich diesen Arschtritt haben. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Weil ich sonst aus dieser permanenten Ignoranz Gott gegenüber, er wird's schon machen, nicht rausgekommen wäre. Man könnte jetzt über dieses Thema, ich weiß, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Da könnte man stundenlang darüber sprechen. Das werde ich nicht tun. Aber vielleicht als Anregung, sprecht ihr mal darüber in euren Kleingruppen, wenn dafür Zeit ist. Es wäre eine sehr interessante Sache, die euch weiterbringt. Und jetzt, bevor ich zu der anderen Leitplanke komme, zur Ehrfurcht, muss ich noch etwas sagen über Angst und Furcht. Das wird oft verwechselt. Angst und Furcht, ich werde es gleich begründen, kommen nicht von Gott und haben nichts mit Ehrfurcht zu tun. Angst, also ich habe im Wörterbuch nachgeschaut, Angst ist ein Gefühl in bedrohlichen Situationen. Kennt jeder. Angst treibt zur Flucht. Angst bewirkt aktive oder passive Vermeidung von bestimmten Situationen. Kennen wir zur Genüge, wenn Leute in die Seelsorge kommen. Da gehe ich nicht hin. Oder Angst. Angst kommt oft von Bedrängnis. Was sagt die Bibel zu Furcht und Angst im 2. Timotheus 1,7? Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und mir gefällt am besten Besonnenheit, weil das ist so, wir sollen nicht so schnell schießen dann, sondern wir sollen erstmal sagen, Herr, sehe ich das jetzt richtig? Herr, täuscht mich jetzt mein Gefühl? Wir sollen da wirklich besonnen rangehen. Sollte es wirklich sein, dass ich Angst haben muss? Also, die Einstellung von Angst und Ängstlichkeit kommt nicht von Gott. Die Bibel sagt außerdem, Furcht ist nicht in der Liebe. Der Geist der Angst, Furcht kann überwunden werden. Der Geist der Angst und Furcht kann überwunden werden. Durch was? Gott lieben und vertrauen. Das haben wir gesungen heute im Lobpreis. Wie sehr wir Gott lieben, wie sehr wir Gott vertrauen. Wir können die Angst überwinden. Wir nennen hier Abende, die alle 14 Tage stattfinden, heute auch. Gott lieben Abende, 18 Uhr beginnen. Wenn du Angst hast, dann komm dahin und bring diese Angst zu Gott. Die kann überwunden werden. Hallo, nun würden vielleicht einige sagen, vielen Dank. Danke, Thomas. Nun werden vielleicht einige sagen, jetzt bin ich gerade kurz raus, aber ich nehme erstmal einen Schluck. Ah, das tut gut, kaltes Wasser, immer gut. Die Bibel sagt außerdem noch zu Menschenfurcht, im Psalm 56, 11, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten, was kann ein Mensch mir tun? Vertrauen zu Gott. Was kann ein Mensch mir tun? Wie oft bin ich schon von Menschen enttäuscht worden? Überall. Aber vertraue ich darauf? Oder liegt mein Vertrauen bei unserem übernatürlichen Gott? Nun, jetzt komme ich wieder auf meinen Punkt. Nun werden Sie viele sagen, aber Moment mal, Jesus hatte ja auch Angst. Ja? In Matthäus 26, 37, als er mit den Jüngern in den Garten Gethsemane gegangen ist. Und dann hat er gesagt, oh, wäre es doch so, dass ich den Kelch an mir vorübergehen lassen könnte. Stimmt das? Danke. Ihr seid noch da? Super. Jesus hatte auch Angst, weil er Mensch war wie wir. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier predigen will und sagen, Angst darf nicht sein. Angst gehört zu unserem menschlichen Leben dazu. Aber wir können die Angst überwinden. Und die Angst, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die soll uns nicht beherrschen. Wir können zu unserem Gott gehen, zu unserem Vater oder auch zu Geschwistern, die uns helfen können. Und können sie bitten, dass wir gemeinsam die Angst überwinden. Dass wir die Bibel richtig verstehen. Also, nochmal zurück zur Planke. Angst hat nichts mit Ehrfurcht oder mit Furcht des Herrn zu tun. Und jetzt komme ich zu dem Thema Ehrfurcht, wo ich so der Meinung bin, und bei mir fange ich an, dass es uns da am meisten heute mangelt. Die zweite Leitplanke, Ehrfurcht, bewahrt uns vor Gesetzlosigkeit. Schauen wir uns zuerst mal Psalm 25, Verse 12 bis 14 an. Da steht, was ist mit dem, der Ehrfurcht vor dem Herrn hat? Der Herr zeigt ihm den Weg, den er gehen soll. Er schenkt ihm Wohlstand und Glück und seine Nachkommen werden das ganze Land erben. Menschen, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. Also Jesus hat, hatte ich vorhin schon gesagt, hat nicht die Gesetze aufgehoben, sondern er hat sie uns zum Erfüllen gegeben. Oder in Mose 5, 29 steht, mögen sie immer so große Ehrfurcht vor mir haben und stets bereit sein, nach meinen Geboten zu leben. Bereit sein nach meinen Geboten, nicht nach deinen, hallo, nach seinen Geboten leben. Dann wird es ihnen und ihren Nachkommen für alle Zeiten gut gehen. Das wollen wir alle. Das will ich auch. Ich will, dass es mir gut geht. Und ich will, dass es meinen Kindern gut geht. Das wollen wir alle, diese Verheißungen, die darauf stehen, wenn wir Ehrfurcht haben, wenn wir Furcht Gottes haben. Und die Furcht Gottes, an anderer Stelle der Bibel steht es, ist eine gute Grundlage für unser Leben. Deswegen, jetzt ein ganz kurzer Exkurs, deswegen müssen wir die Grundlagen unseres Lebens, das Ganze, warum Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, das müssen wir kennen. Das müssen wir kennen. Das müssen wir verinnerlicht haben. Wir müssen die Größe unseres Herrn kennen. In Matthäus 7, 22 steht, meine Worte hören und sie tun. Das ist die Grundlage, das ist Furcht des Herrn. Also nicht nur hören, sondern auch tun. Und da kam bei mir dieser Klickgedanke wieder, hören und tun. Eigentlich gibt es da ein Wort dafür, das heißt gehorchen. Da ist beides zusammengefasst, hören und tun. Wir sollen seinem Wort gehorchen. Auch wenn du es nicht verstehst, auch wenn die Welt, die Weisheit der Welt dir etwas ganz anderes sagt, auch wenn es weh tut, und auch wenn du keinen persönlichen Nutzen dafür für dich im Moment siehst, hast du so viel Vertrauen zu Gott, dass er dir etwas gibt oder etwas von dir verlangt, was nicht gut für dich wäre? Hast du so viel Vertrauen? Es steht an anderer Stelle der Bibel, die Furcht des Herrn bewahrt uns vor Sünde. Oder sie hält uns ab davon. Könnt ihr das nachvollziehen? Dass wenn ich Ehrfurcht habe, dass mich das vor Sünde bewahrt, weil ich habe einen Gott, der ist übernatürlich. Wenn ich was unter den Tisch kehre, ist das für ihn noch lange nicht unter dem Tisch. Wenn ich nachts zu Hause Dinge tue, das sieht Gott auch. Oder wenn ich auf einer Dienstreise bin, das sieht Gott auch. Habe ich einen übernatürlichen Gott? Ist mir das bewusst? Die Furcht des Herrn bewahrt uns vor Sünde, nicht die Liebe. Nicht die Liebe, die Furcht des Herrn. Wir mit Liebe, deswegen diese Spannung, dass wir auf der Straße bleiben. Die Liebe kann alles zudecken und kann die Furcht des Herrn völlig verharmlosen. Aber sie gehört dazu. Sie ist die Größte oder das Größte. Und ich kenne viele Leute und ich will mich da auch mit voll einschließen. Wir lieben Jesus, aber wir fürchten Gott nicht. Wir lieben Jesus so sehr, ich liebe den Herrn. Aber ich tue in meiner Freizeit und wenn's die anderen Menschen nicht sehen und wir denken, Gott ist ja auch nur ein Mensch, er sieht's nicht. Wenn du einen Nachbarn hast und du kommst zu dem, und dann klingelst du an seiner Tür und nach dem dritten Mal öffnet er dir die Tür. Ach, sagt er, du schon wieder. Naja, ja, eigentlich habe ich nicht viel Zeit, aber na, komm mal rein. Ne? Wenn du so empfangen wirst, wenn dir, gut, dein Nachbar kann ja mal einen schlechten Tag haben, aber wenn das permanent so ist, würdest du dann den ins Vertrauen ziehen? Ich nicht. Ich würde mit der Zeit dann irgendwie das meiden, weil ich merke, ich bin da nicht so erwünscht. Wie bist du Gott gegenüber, wenn du seine Gebote hältst, wenn du dich nach ihm ausstreckst, wenn du den Willen hast, Dinge, die falsch sind, zu verändern und du schaffst es nicht? Das ist für mich eine andere Sichtweise. Aber wenn du den Willen hast, den echten Willen, was zu verändern, lässt du Gott rein oder verhältst du dich so wie der Nachbar? Gott möchte dir, wenn du ihn reinlässt und wenn du mit ihm Beziehung pflegst, seine intimsten Dinge sagen, die er nur Freunden sagt. Er möchte dir Geheimnisse mitteilen. Ich habe da in der Bibel mal so ein bisschen recherchiert und auch von anderen gehört. Ich glaube, so eine Leute waren der Abraham und auch Mose. Der Abraham, den hat er so getestet, dass er fast seinen Sohn, auf den er fast sein Leben lang gewartet hat, dass er einen Sohn bekommt, hätte er fast geopfert. Der hat Gott gefürchtet. Der hat nicht gefragt, sage ich euch, warum das jetzt? Da musst du dich doch täuschen. Der hat ihm bedingungslos vertraut. Und dieses bedingungslose Vertrauen, das klingt in unseren Ohren ganz, ganz mies, weil wir von Menschen das gewohnt sind, dass wir manipuliert werden oder dass das Vertrauen missbraucht wird. Aber ich sage dir hier, bitte versuch das abzulegen, das, was du von Menschen erfahren hast. Wir haben es mit einem übernatürlichen Gott zu tun. Der ist anders. Danke für das Amen. Wir ziehen Gott oft auf eine vermenschlichte Ebene. Ein Gott, der übernatürlich ist, ziehen wir auf eine menschliche Ebene. Indem wir einfach sagen, ja, ich will die ganzen Segnungen haben, aber deinen Willen, das möchte ich nicht tun. Das machen doch die anderen auch nicht. Und in einer Welt, in der wir heute leben, kann man das nicht mehr so sehen. Ist uns eigentlich die Größe Gottes wirklich bewusst? Also wenn ich so mir das Universum anschaue, oder auch das Mikrouniversum nennt man das, glaube ich, wenn man so ein Insekt oder so, wie das alles funktioniert. Und dieser ganze, ich sage jetzt mal im Guten gemeint, dieser ganze Superperfektionismus oder die Superperfekt, wie Gott das gemacht hat. Perfektionismus ist ja auf Menschen bezogen wieder was anderes. Aber so superperfekt, wie Gott das gemacht hat, das soll durch einen Knall entstanden sein. Das soll durch einen Knall entstanden sein. Also ich sage euch, die Leute, die das sagen, habe ich schon mal gesagt, die nenne ich Knaller. Ne? Weil, tut mir leid, es ist nicht sehr nett, aber ich habe eine große Ehrfurcht vor unserem Gott, was er gemacht hat. Und wenn wir sehen, wie unser Körper, wie das alles funktioniert, wenn ich mich mit meiner Säge verletze und 3 Tage später ist da kaum noch was zu sehen, wie das funktioniert, wie das alles ineinander geht, dann kann ich nur sagen, wow, so einen großen Gott haben wir. Wie können wir jetzt Gott gebührend Ehrfurcht, blanke Ehrfurcht. Wie können wir Gott gebührend respektieren und ehren? Eigentlich nur dann, wenn wir seine Größe kennen. Ich sagte vorhin schon, wenn Menschen unsere Verfehlung nicht sehen, dann sieht sie Gott auch nicht. Nein, falsch. Gott sieht sie. Im Psalm 111, Vers 10, den habe ich vergessen anzusagen, ist auch nicht so wichtig, also dass er jetzt gebeamt wird, dass der Psalm 111, 10 sagt, Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Gott sagt ja auch, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Da wird es wieder ganz sichtbar. Die Weisheit Gottes ist wirklich was anderes als die Weisheit, die wir von Menschen bekommen, in der wir hier leben müssen. Das ist ein Unterschied. In der Bibel steht sogar drin, die Weisheit der Welt nennt der Schreiber Dummheit oder töricht. Es ist eine andere Weisheit, die Gott uns geben will, durch den Heiligen Geist. Und wir sind da noch lange nicht angekommen. Wir sind da auf dem Weg. Aber trachten wir danach, nach Gottes Weisheit. Trachten wir in allen Lebensdetails. Nicht hier jetzt auf dem Sessel im Christuszentrum oder Stuhl, sondern in allen anderen Lebenssachen. Wenn wir morgen früh auf Arbeit gehen, wenn wir frühstücken, wenn wir von der Arbeit zurückkommen, wenn wir mit unseren Kindern Schularbeiten machen, wenn wir mit unseren Freunden uns treffen, wenn wir Hausarbeiten verrichten und. Trachten wir nach der und nehmen wir Gott in alle diese Bereiche mit rein. Das können wir tun. Dafür ist uns der Heilige Geist gegeben. Und die Weisheit Gottes, das finde ich auch so gut, das hat mich so richtig wieder angetörnt, die Weisheit Gottes, die entlarvt unsere Weisheit, unsere menschliche Weisheit, wo wir denken, das machen doch alle oder ist doch so oder tralala. Wenn wir uns ausstrecken nach der Weisheit Gottes, werden wir erkennen, was an unserer Weisheit noch dran ist. Und dieses Ausstrecken, du bestimmst, wie nah du Gott bist. Denk an den Nachbarn. Du bestimmst, der Nachbar bestimmt auch, wie sehr er mich da reinlässt. Er kann sagen, oh, schön, dass du da bist, komm rein. Ich habe gerade was gekocht, kannst du gleich was mitessen? Oder dies, oder guck mal, ich habe hier das Geschenk gekriegt, da biete ich dir eins an. Pralinen meine ich. Sind wir so offen für Gott? Ja, ich bin auch hin und her gerissen, auch wegen meiner Diabetes. Deswegen, ihr seht, das kommt aus meinem Herzen. Ne? Andere bieten vielleicht irgendwie ein neues kosmetisches Artikel an. Das ist nicht so sehr mein Ding, aber wir bestimmen den Level. Wie viel lässt du zu von Gott? Und ich frage dich und mich jetzt, trachte ich zuerst nach seiner Weisheit. In Psalm 89, Vers 7 steht, denn wer, und da wird von Gott geredet, denn wer im Himmel ist dir gleich? Kein himmlisches Wesen ist so mächtig wie du, unser Gott. Und Gott sagt auch an anderer Stelle, denen, die mir nahe sind, erweise ich mich als heilig. Und dieses Wort heilig ist ja eigentlich in unserem weltlichen Sprachgebrauch kaum noch zu finden. Dieses Wort heilig, das hängt sehr mit der Ehrfurcht, mit der Leitplanke Ehrfurcht zu tun. Im Johannes 15, Vers 14 und 15 steht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und später steht er, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Das steht so in der Elberfelder Bibel. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so richtig. Das darf ich ja mal sagen. Gebiete. Gebiete ist wieder sowas, wo ich an Manipulation denke, wo ich denke, du musst das jetzt tun. Lies mal in der Hoffnung für alle. Und ihr seid meine Freunde, wenn wir tut, was ich euch aufgetragen habe. Wenn wir danach suchen im Wort Gottes und wir versuchen, das umzusetzen, was Gott uns aufgetragen hat, Punkt. Nicht mit wenn oder aber, sondern wenn wir suchen, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Und dann schreibt er auch in der Hoffnung für alle, nenne ich euch nicht mehr Sklaven. Das ist ja auch so ein Wort, ein Sklave. Das sagen oft heute Leute, wir sind moderne Sklaven in irgendwelchen Firmen oder sowas. Er nennt euch nicht mehr Diener, er nennt euch Freunde. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums, 28, Vers 19 ist es, glaube ich, deshalb geht hinaus, das kennt ihr alle, das wird sehr oft zitiert, dieses Wort. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und das finde ich auch, ich stelle mich dazu, finde ich auch sehr gut. Deshalb geht hinaus und ruft alle dazu auf, meine Jünger zu werden. Meine Jünger zu werden. Was heißt das, meine Jünger zu werden? Das heißt nicht, es steht auch nicht da. Das heißt nicht, Bekehrte zu machen. Das heißt, meine Jünger zu werden. Und meine Jünger, die tun meinen Willen. So ist die Definition für Jünger. Und das ist für mich so neu groß geworden, dass wir gerade in den diversen christlichen Gemeinschaften sehr viele Leute haben, die sind bekehrt worden und haben einen Schnitt in ihrem Leben gemacht, dass auch alles gut ist, aber die sind nie jünger geworden. Die leben weiter in der weltlichen Weisheit. Die sind nie jünger geworden. Und ich möchte dazu beitragen, Leuten zu helfen, dass sie jünger werden können. Ich bete für mich und für euch, und das war mein Anliegen dieser Predigt, dass wir eine neue, große Ehrfurcht vor Gott bekommen. Und dass wir uns nicht nur wissen, dass wir es kriegen können, dass wir es bekommen, sondern dass wir uns danach ausstrecken. Weil ich glaube, wir sind sehr weit davon entfernt. Denkt nur an das Beispiel von Hananias und Sapphira. Hey, die haben einfach gedacht, etwas, ich werde die Geschichte nicht nochmal erzählen, die ist jetzt in den letzten Wochen mindestens zweimal zitiert worden. Die haben einfach gedacht, das merkt er doch nicht. Wir tun von dem Geld was beiseite. Die haben sich selbst belogen und natürlich Gott belogen. Aber ich sage dir, das kannst du tun. Und die Menschen, die haben, hatte Joe auch gut ausgeführt, als er darüber gesprochen hat, die standen vor den anderen bestimmt noch gut da. Auch die sind auch so toll und geben hier ihr Geld von dem Ertrag des Landes. Aber sie haben Gott betrogen und Gott sieht es. Wir haben einen übernatürlichen Gott, der ist nicht wie Menschen. Und ich möchte dir Mut machen, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Er möchte eine intime Beziehung zu dir. Die Frage ist nur, willst du das auch? Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Ich möchte euch jetzt mal noch ein paar persönliche Dinge sagen, wo es für mich an der Zeit ist, und da komme ich nochmal auf das Bild zurück von Dieter, wirklich den Stein wegzurollen, was wir selber machen, und die Binden abzuwickeln. Muss ich wirklich alles selber machen? Ja. Und jeder wird selbst, es geht nicht darum anzuklagen, sondern es geht darum, euch zu helfen, da rauszukommen in die Freiheit und in die Fülle Gottes. Es geht nicht um Anklage. Anklage wäre, wenn ich zu meiner Frau jetzt sage, du machst dies und du musst dies und jenes tun. Aber ich bete dafür, wenn da was schief liegt, dass Gott dir das zeigt. Es soll euch eine Hilfe sein. Da kommen Ehepaare zu uns in die Seelsorge, weil der Sohn krank ist. Sie wollen Heilung und reichen Segen natürlich für den Sohn. Er lebt in wilder Ehe und wechselt öfter mal die Partnerin. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das machen doch heute alle. Und da gehen auch viele Gemeinden so ganz locker damit um. Das ist doch heute so. Ein Beispiel für viele. Es gibt ganz viele andere Beispiele. Wie gehen wir damit um? Ich sage dir, Gott sieht es. Fang an, den Stein wegzurollen, such dir Hilfe, Gott hilft dir auch dabei. Da sind christliche Leiter, welche ein Problem mit Pornografie haben. Am Computer, am Internet, nachts, vielleicht auch auf einer Dienstreise, steht ja überall im Fernseher drin. Das merkt doch keiner. Und ich sage euch, das merkt nicht mal deine Ehefrau, wenn sie nicht ganz, ganz clever ist. Aber diese Leiter bekennen Gott, wie sehr sie Gott lieben. Aber sie haben, ich sage das nicht als Anklage, aber ich sage dir, es fehlt ihnen an diesem hier. Es fehlt ihnen an Ehrfurcht. Wenn ich meinen Vater, wenn ich Gott wirklich liebe, dann versuche ich, da etwas zu ändern. Dann versuche ich, das anzugehen. Dann bleibe ich nicht stehen und sage, das ist eben so. Machen doch alle auch so. Gott zieht es, roll den Stein weg. Gott hilft dir dabei. Da leben Christen in völliger Unvergebenheit und Bitterkeit, sitzen in der Gemeinde und tun noch sehr fromm. In den Gemeinden. Und tun noch sehr fromm. Gott zieht es. Roll diesen Stein endlich weg. Fang an damit, lass dir helfen. Gott hilft dir auch. Da werden clever ist ein super Wort, da werden clever Steuern hinterzogen, so eine Nischen gefunden, wie man das macht. Hallo, wir haben es mit einem übernatürlichen Gott zu tun. Das macht doch jeder und ich kenne sogar noch welche, die machen das noch im ganz anderen Stil als ich. Die sind da noch viel besser drauf als ich, wie man das regelt. Hallo, wir haben einen Gott, der ist ein übernatürlicher Gott. Gott zieht es, roll diesen Stein weg, geh es an. Suche vielleicht Hilfe bei Christen, zu denen du Vertrauen hast. Oder wir proklamieren die Segnungen und die Wahrheiten Gottes im Lobpreis. Da sind wir super. Leben aber ganz bewusst nicht in seinem Willen. Leute, das gibt es. Und ich sage nicht, dass das, ich klage nicht an. Aber findest du das in Ordnung? Oder willst du da rauskommen? Und sagst du, nein, das will ich so. Mir geht es darum. Wenn du es weiter so willst, dann wirst du nicht näher zu Gott kommen. Er wird dich nicht in dein Vertrauen ziehen. Dann kannst du dich noch so sehr proklamieren oder ausstrecken nach ihm. Wenn du aber angehst und versuchst, Schritte zu gehen, seinen Willen zu tun, er ist da, er hilft dir weiter, er führt dich weiter. Gott zieht es Stein weg. Am Ende möchte ich vielleicht noch sagen, jeder soll selbst prüfen. Also lass das jetzt mal alles, vergesst das. Seht bitte nicht meine Person an. Ich habe da genauso ein Paket zu tragen wie jeder andere. Jeder soll selbst prüfen, ob er im Willen Gottes ist. Weil wenn wir nämlich im Willen Gottes sind, dann ist das für unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist, ist das das Beste. Weil wir Gott vertrauen und weil Gott will, dass es uns wirklich gut geht. Und wenn ich will, dass es meinen Kindern wirklich gut geht, dann muss ich sie sogar manchmal züchtigen. Das Wort ist nicht mehr gefragt heute. Es wird heute mit Gewalt übersetzt und dann kriegst du eine Anzeige von deinen Kindern. Bevor ich jetzt mit euch noch gemeinsam beten möchte, wollte ich noch mal in die Reihe reinfragen. Wir haben ja noch Zeit, also es drängt uns nichts. In gefühlten 10 Minuten ist der Gottesdienst zu Ende. Wollte ich noch mal fragen, ich hatte vor 14 Tagen, als ich die Leitung des Gottesdienstes übertragen bekommen hat, da hatte ich gefragt, wenn jemand ein kurzes Zeugnis über Ehrfurcht, was er in seinem Leben erlebt hat, dann räume ich ihm 3 Minuten Zeit dafür ein. Das Mikrofon ist jetzt dafür offen. Ich habe ein Zeugnis, die kommen dann dran, die mir das schon gesagt hat, dass es geben würde. Aber ich frage erst nochmal in die Runde. Hat jemand zu Ehrfurcht so ein kleines Zeugnis, wo er die Größe Gottes und die Ehrfurcht, wo ihm das neu bewusst geworden ist? Dann komm bitte nach vorn, Britta. Nach 3 Minuten sage ich piep. Wie beim Anrufbeantworter.
Wenn das Mikro anbleibt, ist kein Problem für mich. Also ich mache das jetzt, weil ich wollte eigentlich ein Zeugnis geben. Und zwar gab es hier mal die Aktion, dass prophetisch gemalt worden ist. Und das war dieses Wochenende, wo du auch dieses von der Prophetie erzählt hast. Ich war auch dort gewesen. Mir ging es überhaupt nicht gut, weil ich habe so einen Höhenflug gemacht und bin total abgestürzt. Das hat was mit meiner beruflichen Karriere zu tun. Mir ging's, und ich wollte auch gar nicht, dass Gott zu mir redet bei diesem prophetischen Seminar. Bin dann auch früher abgehauen, weil ich hätte ja noch einkaufen können oder so. Und am nächsten Sonntag saß ich hier und dann wurde gesagt, dass man nach hinten gehen kann und sich was abholen kann von diesen Bildern. Vielleicht bekommt man was. Und ich hatte irgendwie Bock gehabt zu tanzen und ein bisschen so, ne? Ist ja schön im Lobpreis, bin ich nach hinten gegangen und da habe ich gedacht, nee, Jesus, jetzt mir reicht das mit der Bruchlandung, das hat mir so weh getan. Du brauchst mir jetzt auch nicht prophetisch zu kommen. So, ich war wirklich mies drauf. Und dann kommt Lothar Berg zu mir mit so einem großen Bild, kommt so zu mir und hier, Britta, ich habe was für dich. Da denke ich, ja okay, wahrscheinlich ist die Stimmung oder so jetzt gerade so schön, dass man mir das mal so geben kann. Und dann stand drauf auf dem, was er gemalt hatte, Jesus, das Liebeslied Gottes für dich. Ja, habe ich gedacht, ist jetzt irgendwie nicht so speziell irgendwie. Ja, nett, dann nehme ich das halt. Dann meinte er, Britta, das habe ich für dich gemacht. Hups. Und hat er umgedreht und hat gesagt, hier steht, für Britta, Datum von gestern. Das heißt, das war jetzt kein Zufall, dass der auf mich zugekommen ist, sondern der hat wirklich, ich habe ihn später nochmal gefragt, er hat wirklich am Samstag gesessen und diesen Eindruck für mich gehabt und so oft sehe ich Lothar hier nicht. Das hat irgendwie voll was mit mir gemacht. Ich war auch echt irritiert. Jesus, das Liebeslied Gottes für mich. Dann ist mir aufgefallen, ich habe einen guten Bezug zum Vater, aber Jesus so als Freund, das fällt mir nicht so ganz leicht. Das hat auch mit meiner Geschichte zu tun. So, und die muss die 3 Minuten noch ein bisschen dehnen, glaube ich. Also auf jeden Fall, ich bin halt so vom Typ so, jetzt gerade habe ich wieder ein ganz tolles Jobangebot bekommen, da hänge ich unter der Decke, ne? Danke Jesus, ich hoffe, dass es diesmal gut geht. Und dann letzte Woche bin ich spazieren gegangen und mein Kopf war so voll gewesen, warum klappt das bei mir nicht, warum kann ich nicht einen tollen Job machen, bin ich nicht gut genug, warum kriege ich kein tolles Angebot, das hat so voll was mit meinem Selbstwertgefühl gemacht, ich habe mich so mies gefühlt. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Familie, dann meckere ich viel mehr rum, also auch lautstark und so schlecht. Und dann kam mir Jesus, das Liebeslied Gottes für dich, Jesus als Freund. Okay, ich bin 11 Kilometer gelaufen. Ich muss mir dann auch wirklich richtig Kette geben, damit die Gedanken irgendwie runterkommen. Okay, Jesus, du bist mein Freund, ich gebe das jetzt alles ab an dich und ich werde jetzt einfach nur für andere Leute beten. Und wir hatten in der Gebetsgruppe echt heftige Anliegen und ich habe so die Freude gehabt. Ich habe gesagt, Satan, weiche, Jesus ist mein Freund und zum richtigen Zeitpunkt wird er mir den richtigen Job geben. Und ich habe für ganz viele Leute gebetet. Heike, ich habe übrigens noch einen super Eindruck für dich, der hat sich noch erweitert. Und dann habe ich hinterher auf meine Gebetsanliegen auch voll so richtig die Burner gekriegt, ne, dass Gott meine Gebete erhört hat. Ich habe die Menschen gesegnet und es war so, ich habe mich so von mir selbst befreit gefühlt. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Jesus, ich habe doch einen tollen Job. Ich kann für meine Geschwister beten, ich kann stille Zeit machen, was will ich eigentlich mehr? Tja, und gestern habe ich ein neues Jobangebot bekommen, was in jeder Hinsicht alles toppt, was ich je vorher hätte haben wollen. Also Gott ist gut.
Danke, danke Britta. Die Zeitüberschreitung hat sich gelohnt. Ne? Genau. Übrigens, es kommt jetzt noch ein Zeugnis von meiner Frau über Ehrfurcht, aber mir ist gerade noch was eingefallen. Liebe. Ohne in dem Zusammenhang. Wisst ihr, was das ist? Oder wie ich das sehe, was man da sagen kann dazu? Da sind wir stark versucht, in den Humanismus hineinzufallen. Das ist alles sehr lieb und alles sehr gut. Ja, Uli, jetzt ein Zeugnis für Ehrfurcht von meiner lieben Frau.
Also dieses Zeugnis habe ich schon mal gebracht vor ein paar Jahren, aber das ist, also ich finde so eindrücklich, habe da so eine Lektion von Gott bekommen, dass ich das einfach nochmal erzählen möchte. Das ist schon einige Zeit her. Wir kannten uns noch gar nicht. Da hatte ich eine sehr schwere Zeit. Ich bin alleinerziehend gewesen mit 4 Kindern. Und ich habe mich dann so erinnert in dieser schweren Zeit, so auch mit viel Selbstmitleid, Alkohol ist doch ein Tröster. Mich macht Alkohol immer sehr fröhlich. Und bei uns war es üblich, dass wir schon morgens anfingen in meiner Familie, bei meinen Eltern, dass wir so ein Frühschoppen gemacht haben. Und dann haben wir angefangen, schon mittags Alkohol zu trinken. Naja, und ich sagte, okay, ich trinke jetzt mal ein Piccolo, so zum Kochen. Und es machte mich fröhlich, ich habe meine Sorgen vergessen. Und am nächsten Tag dachte ich, oh ja, das war doch ein schönes Erlebnis, das mache ich doch nochmal. Und es hat sich so ein bisschen dann, ja, etabliert, diese Erfahrung. Aber es fing der Heilige Geist an, mit mir zu sprechen. Ursel, pass auf, das wird jetzt zur Gewohnheit. Ich will den Alkohol nicht verbieten, aber das wird zur Gewohnheit. Ich habe auch gemerkt, es macht mich dann doch irgendwann müde. Ich war nicht mehr so aufmerksam, auch meinen Kindern gegenüber. Und Gott fing an zu sprechen mit mir. Lass es sein, es wird jetzt zur Gewohnheit. Du kommst aus einem Elternhaus mit Alkoholismus. Pass auf, lass es sein. Ja, ich wollte nicht hören. Ich wollte mein schönes Gefühl. Und die Stimme Gottes wurde immer, wenn ich an den Kühlschrank ging, wurde die Stimme Gottes lauter. Und ich habe nicht gehört. Und irgendwann sagt der Heilige Geist, als ich mittags zum Kühlschrank ging, hör auf, hör jetzt auf. Weil wenn du jetzt nicht aufhörst zu trinken, wirst du zur Alkoholikerin. Weil was zur Gewohnheit wird, das beherrscht dich. Und rebellisch, wie ich war in dem Moment, habe ich gesagt, na, das will ich ja mal sehen. Ist schon vorbei, die 3 Minuten?
Ich stehe weiter.
Ach so. Ja, das habe ich gesagt, das will ich ja mal sehen. Und in der Nacht wache ich auf. Ach so, Gott hatte mir gesagt, es gibt eine Konsequenz. Wenn du jetzt nicht aufhörst, gibt es eine Konsequenz. Weil ich will dich bewahren vor Alkoholismus. Ich will dich nicht beschränken. Ich will dich bewahren. Und ich wache in der Nacht auf und ich dachte, ich sterbe. Es war so furchtbar. Es drehte sich alles bei mir, obwohl ich das immer gut vertragen hatte und der Alkohol auch schon wieder längst verflogen. Aber es drehte sich alles. Ob ich die Augen offen hatte oder geschlossen. Es drehte sich, wusste nicht, wo oben und unten ist. Mir war übel. Ich habe mich auf allen Vieren auf die Toilette geschleppt. Es kam von oben und von unten. Und ich hatte Herzrasen und ich wusste, dass ich sterben werde, wenn ich jetzt nicht Buße tue. Und ich habe gesagt, Herr, bitte vergib mir, dass ich so rebellisch war. Bitte vergib mir, ich will es nicht mehr und ich verspreche dir, ich werde diesen Alkohol nicht mehr antasten. Und ob es glaubt oder nicht, es war sofort weg. Und sofort waren alle diese Symptome weg. Und ich habe in diesem Moment wirklich Ehrfurcht vor Gott gehabt, der mir mein Leben nehmen kann. Und es steht geschrieben in Psalm 29, glaube ich, wer lange halsstarrig bleibt, nicht die Ermahnungen hört und lange halsstarrig bleibt, der wird ein schlimmes Ende haben. Und ich habe hier wirklich Ehrfurcht vor Gott gehabt, aber gleichzeitig, als ich Buße getan habe, habe ich die Liebe Gottes so stark gespürt, habe gesagt, ich wollte dich nicht bestrafen, aber ich wollte dich abhalten davor, dass du abhängig wirst und dass du von etwas beherrscht wirst, was nicht gut ist. Ja.
Ich finde es gut, dass wir uns das erzählen können. Danke, Uli. Und ich glaube, es sind noch andere da, die auch so ein kurzes Zeugnis über Ehrfurcht geben können. Frauke.
Ja, mein Bericht geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar, wir haben ja lange im muslimischen Land gewohnt. Und ich fand es sehr interessant, wie Moslems mit ihrem heiligen Buch umgehen. Also es wird ganz besonders gehalten. Es wird nicht in die Ecke gedonnert oder auf den Fußboden gelegt, sondern das wird also im oberen Teil des Körpers gehalten. Und es ist heilig. Und da habe ich eigentlich neu gelernt, ich bin ganz außer Atem, da habe ich eigentlich neu gelernt und verstanden, ja, dass Gottes Wort auch heilig ist. Also auch ein gewisser Umgang damit, wie wir mit seinem Wort umgehen, mit den Dingen. Und das wollte ich einfach weitergeben.
Vielen Dank. Noch ein Zeugnis.
Also ich war, eben gerade saß ich so an dem Stuhl und ich war lang am struggeln, ob ich hier herkommen soll und das sagen soll. Und ich bin mir auch nicht gerade so sicher, ob das so zu dem, zu diesem Ehrfurcht-Thema passt. Aber ich wollte es jetzt einfach mal teilen. Ich war vor 2-3 Wochen in Bad Gandersheim auf einem Gottesdienst. Und ich merkte schon, als ich in dem Auto saß, ich war furchtbar aufgeregt und dachte mir so, irgendwas will Gott heute Abend tun. Und auf jeden Fall so 5 Minuten, bevor der Gottesdienst losging, schrieb mich jemand an, mit dem ich total Probleme hatte zu der Zeit. Und naja, er schrieb mich an, sag mal, wo sitzt du? Ja, ich sitze da und da. Gut, alles klar. Ich dachte mir so, lass mich bloß in Frieden, ich habe keinen Bock, dich zu sehen und sprech mich bloß nicht an, ich halte das eh nicht aus. Und Lobpreis ging los und ich hatte ganz, ganz stark den Eindruck, so, geh mal zu dem, du weißt, wo der sitzt und vergib ihm. Ich so, hahaha, Gott, nicht mit mir. Nee, das geht nicht. Und dieser Eindruck hörte nicht auf und hörte nicht auf. Dann dachte ich mir so, boah Gott, nee, ich schaff das nicht. Also wenn, dann musst du das machen, ich krieg das eh nicht hin. So, ich habe mir dann ein Herz gefasst, nachdem ich Gott ungefähr 10.000 Mal darauf aufmerksam gemacht hat, ich soll das doch machen. Bin ich also zu ihm hingegangen und der war aber komischerweise nicht da. Und auf einmal kam er auf mich zu, meinte so, du Ami, wir müssen mal reden. So, ja, gut, wir geredet und da meinte er so, du, ich hatte total den Eindruck, dass ich dich jetzt um Vergebung beten muss, ne? Ich so, Alter, ist das dein Ernst? Er so, ja. Und dann, habe ich ihm halt vergeben und ich muss sagen, das war das Beste, was ich an diesem Abend hätte tun können, weil mich diese Geschichte im Vorhinein sehr belastet hat und durch diese Vergebung, es war danach alles weg. Ich konnte mich so geil auf diese Predigt konzentrieren und auch jetzt, wenn wir uns in der Gemeinde sehen, das ist nichts mehr, was so zwischen uns steht. Und es ist mega, also es ist total toll.
Vielen Dank. Vielen Dank. Noch jemand hat was auf dem Herzen? Dann würde ich jetzt gerne abschließen. Ich möchte gerne mit euch noch beten. Und ja, wenn ihr das, was ich bete, wenn ihr euch damit eins machen wollt, dann könnt ihr das tun. Dann könnt ihr einfach für euch in eurem Herzen sagen, ja, das möchte ich auch. Lieber Vater, wir danken dir, dass du immer bei uns bist und dass du wirklich nur das Beste für uns willst. Herr, du hast gesagt in deinem Wort, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Gib uns diese Einsicht für unser Leben. Herr, gib uns Kraft, die Steine wegzurollen. Lass uns erkennen, wie deine göttliche Weisheit aussieht, damit unsere menschliche Weisheit entlarvt wird. Wir brauchen deinen Heiligen Geist. Bewahre uns vor Gesetzlichkeit mit deiner Liebe und bewahre uns vor Gesetzlosigkeit mit deiner Ehrfurcht. Schenke uns einen tiefen Respekt vor dir in unserem Herzen. Herr, dir gebührt alle Ehre. Amen.